Die Brücke liegt exakt eine Gehzeit von 25 Minuten vom letzten Haus der Stadt entfernt. Wer sie finden will, muss dem Pfad folgen, der sich am Rand der Felder entlang schlängelt. Dann, an der Weggabelung, darf man nicht den ausgetretenen Weg nehmen, sondern jenen, der kaum betreten scheint, jenen, der sich östlich Richtung Berge wendet. Nach etwa weiteren 10 oder 11 Minuten entlang des Flusses taucht sie auf. Die Brücke. Sie wirkt nicht wie ein Portal zu einer anderen Welt. Nein, sie ist klein. Aus verwittertem Stein gebaut, kaum auffällig, fast so, als wolle sie nicht gesehen werden. Elias hatte sie zufällig entdeckt. Im Sommer, als die Tage lang und die Felder goldgelb waren. Eigentlich war es sein Hund Milo gewesen, der ihn dorthin geführt hatte. Elias hatte ihn von der Leine gelassen, damit er ein wenig laufen konnte. Eine Entscheidung, die er fast sofort bereute. Milo war mit einer Energie losgerannt, als hätte ihn ein uralter Instinkt gelenkt, direkt auf den versteckten Pfad zu. Elias musste hinterherhetzen, aus Sorge, Milo könnte in den Fluss stürzen. Seitdem ließ er ihn in unbekannten Gebieten nie mehr freilaufen. Dort also fanden sie die Brücke zum ersten Mal. Milo schnüffelte begeistert um sie herum, die Rute aufgeregt wedelnd. Doch für Elias war es ein unscheinbarer Ort. Die Brücke führte über das seichte Wasser in eine kleine Lichtung mit weichem Gras, einem großen Baum und einigen verstreuten Felsen am Fuß der Hügel. Ein Ort wie viele andere, dachte er zumindest. Im Sommer also war da nichts. Nichts, was auf ein Geheimnis hindeutete. Kein Zeichen, keine Geräusche. Vielleicht deshalb war sie so vergessen, kaum jemand kannte sie. Sie führte schließlich zu nichts. Zu keiner Straße, zu keinem Gebäude. Vielleicht, so vermutete Elias, war sie einst Teil eines längst verlorenen Wanderpfads gewesen. Doch als der Winter kam, änderte sich etwas. Die Luft wurde beißend kalt, der Himmel blieb Tage und Nächte lang grau. Es war eine dieser trügerisch stillen Winternachmittage, als Elias mit Milo denselben Weg nahm. Sie liefen wie immer den abgelegenen Pfad entlang, die Berge vor ihnen von Schnee bedeckt, als Milo plötzlich stehen blieb. Der Hund zerrte leicht an der Leine, blickte zu Elias hoch und winselte leise. Elias lachte. »Was willst du denn, hm?« Aber Milo hatte einen klaren Willen. Er zog in Richtung der Brücke, erinnerte sich offenbar daran. Elias ließ sich überreden. »Na gut, dann schauen wir nach dem alten Ding«, murmelte er und folgte dem Fluss entlang, immer darauf bedacht, Milo diesmal nicht loszulassen. Als sie ankamen, spürte Elias sofort, dass etwas anders war. Die Atmosphäre war schwerer, die Stille intensiver, die Brücke selbst wirkte aufmerksamer. Als wäre sie nicht einfach nur aus Stein, sondern etwas, das wartete. Milo wollte schnüffeln, doch Elias hielt ihn zurück. Und dann sah er sie. Fußspuren im Schnee. Nicht seine. Nicht von Milo. Stiefelabdrücke, tief und klar, führten über die Brücke. Doch sie endeten abrupt. Genau in der Mitte. Kein Zurück. Kein Weitergehen. Die Spuren hörten auf, als wäre derjenige, der sie gemacht hatte, einfach verschwunden. Nicht umgedreht. Nicht zur Seite gegangen. Verschwunden. Elias spürte, wie ihm ein kalter Schauer über den Rücken lief. Er versuchte sich einzureden, dass es einen einfachen Grund gab. Vielleicht hatte der Schnee die restlichen Spuren bedeckt. Vielleicht war jemand nur auf halber Strecke stehen geblieben und dann zurückgegangen. Auf denselben Spuren. Oder vielleicht hatte der Wind einen Teil verweht. Aber keine dieser Erklärungen fühlte sich richtig an. Es war, als hätte jemand mitten im Schritt aufgehört zu existieren. Milo winselte erneut, diesmal dringlicher. Er wollte die Brücke überqueren, sie abschnüffeln. Aber Elias blieb standhaft. »Nicht heute«, murmelte er. Doch der Gedanke ließ ihn nicht los. Die Spuren, die Art, wie sie endeten, sie bohrten sich in seinen Geist wie ein Splint. »Wirst du weggeweht, wenn du die Mitte erreichst?« fragte er sich laut auf dem Heimweg, verschluckt von irgendeinem Nebel. Ein paar Tage später war er wieder da. Milo war diesmal nicht dabei. Elias war allein. Die Brücke lag stumm vor ihm, unter einer dünnen Schneeschicht, die alles weich wirken ließ. Er hatte nicht geplant, sie zu überqueren. Zumindest hatte er sich das eingeredet. Doch nun stand er davor. Die Spuren eines Fuchses führten bis zur Brücke und hörten, wie erwartet, genau in der Mitte auf. Elias starrte auf das Muster im Schnee, das abrupt endete. Nur bis zur Hälfte. Immer nur bis zur Hälfte. Na dann, sagte er in die stille Winterluft. Sein Atem dampfte, als er den ersten Schritt machte. Er schritt voran, ohne zu zögern. Der Schnee knirschte unter seinen Schuhen, die Luft war kalt, aber klar. Sein Herz begann schneller zu schlagen, ohne dass er genau wusste, warum. Je näher er der Mitte kam, desto intensiver wurde das Gefühl, beobachtet zu werden. Er zwang sich, den Blick auf den Boden gerichtet zu halten. Seine Fußabdrücke waren deutlich zu sehen, tief und sauber im frischen Schnee. Dann war er über die Mitte hinaus. Noch ein Schritt. Und dann stand er am anderen Ufer. Er drehte sich um und erstarrte. Die Brücke hinter ihm sah genauso aus wie zuvor. Doch etwas stimmte nicht. Dort, wo seine eigenen Fußspuren eigentlich von der anderen Seite hätten kommen müssen, war der Schnee unberührt. Kein Abdruck. Kein Zeichen, dass er je den ersten Teil der Brücke betreten hatte. Seine Spuren begannen einfach in der Mitte. Aus dem Nichts. Elias starrte auf das Bild vor sich, auf die Lichtung, die sich vor ihm ausbreitete. Sie sah bekannt aus, aber war nicht dieselbe. Die Felsen lagen anders. Die Bäume standen an ungewohnten Stellen. Der Himmel war der gleiche, aber auch wieder nicht. Und dann hörte er eine Stimme, ganz in der Nähe. »Hey!« Er drehte sich erschrocken um. An einem Baum stand ein Mädchen. Vielleicht in seinem Alter, vielleicht etwas jünger. Sie trug einen türkisfarbenen Wollpullover und einen grauen, abgetragenen Schal. Ihre Hand lag an der Rinde eines Baums und sie hob die andere vorsichtig zum Gruß. Elias starrte sie an. Nicht wegen ihrer Kleidung, sondern wegen dem, was aus ihrem Kopf ragte. Zwei Geweihe. Groß. Wie von einem Reh. Wunderschön. Und völlig fehl am Platz. Verdammt! Stieß er aus und taumelte zurück. Warte! Rief sie noch. Aber Elias drehte sich um, rannte zurück über die Brücke. Die Luft war eisig und schnitt ihm in die Lunge. Als er das andere Ufer erreichte, war da nichts mehr. Keine Spur von dem Mädchen. Nur die alte Lichtung. Und wie zuvor, seine Spuren endeten mitten auf der Brücke. Er lief nach Hause, direkt, ohne sich umzusehen. Milo empfing ihn schwanzwedelnd. Elias jedoch verbrachte den Rest des Abends in seinem Zimmer, starrte die Wand an, dann das Fenster. Die Bilder gingen ihm nicht aus dem Kopf. Die Spuren, die Geweihe, das Mädchen. Sie tauchte später in seinen Träumen auf. Und mit dem neuen Schnee würde Elias zurückkehren. Wieder zur Brücke. Denn die Geschichte hatte gerade erst begonnen. Der Schnee fiel dichter in den folgenden Tagen. Wie eine stumme Decke legte er sich über Felder, Dächer und Pfade. Die Geräusche der Stadt wirkten ferner, gedämpfter, als hätte die Welt den Atem angehalten. Elias spürte eine Unruhe in sich. Nicht die übliche Wintermelancholie, sondern etwas Tieferes, Düsteres. Wie ein Echo dessen, was er an der Brücke erlebt hatte. Er konnte das Mädchen mit den Geweihen nicht vergessen. Immer wieder sah er ihr Gesicht vor sich, ihre großen, wachsamen Augen, das angedeutete Lächeln und die vertraute Art, mit der sie ihn angesehen hatte, als hätte sie gewusst, dass er kommen würde. 3 Tage später beschloss er, zurückzukehren. Diesmal ging er allein. Milo ließ er zu Hause. Nicht aus Angst um den Hund, sondern weil er wusste, dass das, was er vorhatte, mehr war als ein Spaziergang. Es war ein Übergang. Die Welt war still, als Elias den bekannten Pfad entlang ging. Die Äste der Bäume bogen sich unter der Last des Schnees, und der Fluss, der sich durch die Landschaft schlängelte, floss nur noch langsam unter einer dünnen Eisschicht. Die Berge im Osten wirkten näher, als würden sie ihn erwarten. Als er die Brücke erreichte, blieb Elias kurz stehen. Die alten Steinplatten waren bedeckt von frischem Schnee, makellos, unberührt. Kein Wind ging, keine Spuren waren zu sehen, keine von Füßen, keine von Tieren. Nur seine eigenen Atemwolken tanzten kurz vor seinem Gesicht. Er zog die Handschuhe fest über die Finger, atmete tief durch und setzte den ersten Schritt, dann den zweiten. Jeder Schritt knirschte dumpf im Schnee. Die Mitte der Brücke kam näher und mit ihr auch wieder dieses Gefühl, das flackernde Bewusstsein, dass etwas nicht stimmte. Elias spürte es wie ein Kribbeln in der Wirbelsäule, ein kaum wahrnehmbares Flimmern in der Luft. Als er den Mittelpunkt der Brücke erreichte, kam eine Windböe auf, plötzlich und messerscharf. Sie zwang ihn, die Augen zu schließen. Und in diesem Moment veränderte sich alles. Als er blinzelnd die Augen wieder öffnete, sah er nicht mehr das, was er erwartete. Die Lichtung auf der anderen Seite war nicht dieselbe wie zuvor. Oh, sie sah ähnlich aus. Der große Baum stand an fast derselben Stelle, die Felsen lagen verstreut wie zuvor, aber nichts war genau gleich. Die Hügel hatten ihre Form verändert. Die Farben des Schnees wirkten matter, der Himmel dunkler, ein unnatürliches Grau, und die Geräusche waren verschwunden. Keine Vögel, kein Wind in den Ästen, nur sein eigener, leiser Atem. Elias drehte sich um und betrachtete die Brücke. Sie war noch da. Doch auch hier stimmte etwas nicht. Der Schnee auf der Seite, von der er gekommen war, war unberührt. Keine Spuren führten über sie hinweg. Seine Fußabdrücke begannen mitten auf der Brücke. Ein beklemmendes Gefühl breitete sich in seiner Brust aus. Er fühlte sich aus der Welt gefallen. Dann hörte er es wieder. Eine Stimme. »Hey, du bist es, oder?« Elias drehte sich um. Am Rand eines schmalen Pfads stand sie erneut, das Mädchen mit den Geweihen. Diesmal trug sie denselben türkisfarbenen Pullover, aber ihre Haltung war angespannt. Ihre Augen wirkten besorgt. »Ich wusste, dass du wiederkommst«, sagte sie. Elias wollte etwas sagen, doch seine Kehle war trocken. Schließlich brachte er ein heiseres »Hom Hai« hervor. »Du solltest nicht hier sein«, sagte sie. »Nicht heute. Es ist gefährlich.« »Gefährlich«, wiederholte Elias. »Warum?« Die Antwort kam nicht in Worten. Ein lautes, mechanisches Kreischen durchbrach die Stille. Wie das Kreischen rostiger Zahnräder, vermischt mit dem Fauchen heißer Luft. Das Mädchen lief auf ihn zu, packte seine Jacke und zog ihn in den nächsten Baumstreifen. »Sie beobachten die Brücke«, flüsterte sie. »Wir müssen weg.« Elias stolperte hinter ihr her, über Äste, durch knietiefen Schnee. Hinter ihnen krachte es. Etwas trat aus dem Unterholz, groß, metallisch, mit zischenden Ventilen und glühenden Rohren. »Unbefugtes Wesen erkannt«, brüllte eine verzerrte, maschinelle Stimme. Ein Flammenstrahl schoss aus dem Arm der Kreatur und verbrannte den Schnee nur wenige Meter neben Elias. »Lauf!« rief das Mädchen. Sie rannten. Die Welt verschwamm um ihn herum. Der Schnee explodierte in kleinen weißen Fontänen bei jedem Schritt. Äste peitschten ihm ins Gesicht. Sein Herz hämmerte in den Ohren. Sie sprangen über einen Graben, rutschten eine Böschung hinunter, schlitterten an einem zugefrorenen Fluss entlang. Dann, endlich, zog sie ihn in eine schmale Höhle zwischen den Felsen. Drinnen war es dunkel, still, bis auf ihren flachen Atem. Elias sackte zu Boden, völlig außer Atem. »Was war das?« keuchte er. »Ein Wächter der Maschine«, antwortete sie leise. »Sie patrouillieren die heiligen Pfade. Du warst auf dem falschen Weg und zur falschen Zeit.« Elias zitterte, nicht nur vor Kälte. »Was, Was ist das hier? Und wer bist du eigentlich? Sie sah ihn an. Ihr Blick war ernst, aber nicht feindlich. Ich heiße Lina, sagte sie. Und du bist jetzt nicht mehr in deiner Welt. Elias blickte zum Höhleneingang. Draußen wirbelte der Schnee. Er wusste nicht, ob er träumte oder ob er gerade dabei war, alles Bekannte hinter sich zu lassen. Doch eines war sicher. Der Rückweg würde nicht mehr so leicht sein wie der Hinweg. Und er war nicht mehr allein. Die Kälte in der Höhle war beinahe beruhigend, fast so, als würde sie die Gedanken einfrieren, die in Elias Kopf durcheinander wirbelten. Er saß an der Wand, während Lina ihn beobachtete. Ihr Blick war wachsam, aber nicht unfreundlich. Ihre Geweihe warfen im flackernden Licht, das von draußen durch den schmalen Höhleneingang fiel, gespenstische Schatten an die Wände. »Also, du bist wirklich kein Tier«, sagte sie schließlich. Elias blinzelte irritiert. »Wie bitte?« »Du hast keine Geweihe. Ich dachte vielleicht, ein Tier in Verkleidung. Aber du sprichst, du hast Hände. Also, was bist du dann?« Er versuchte zu lachen, aber seine Kehle war trocken. »Ich bin ein Mensch. Ich komme von der anderen Seite der Brücke.« Lina nickte langsam, als würde sie einen längst vergessenen Begriff wiedererkennen. »Es ist lange her. Einer wie du kam schon einmal herüber. Das war vor, ich weiß nicht, viele Sonnen.« Elias erinnerte sich an das verkohlte Skelett, das an einem Metallkreuz hing. War das einer wie er gewesen? »Was ist mit ihm passiert?«, fragte er vorsichtig. Linas Gesicht verdunkelte sich. »Ich war noch nicht lange Brückenwächterin, als er kam. Ich war zu langsam. Die Maschinen haben ihn erwischt. Sie haben ihn an das Totem gehängt. Als Warnung.« Ein kalter Schauder kroch Elias den Rücken hinab. »Maschinen?« Lina nickte. »Wir nennen sie die Wächter. Andere sagen Maschinenvolk. Früher waren es nur wenige, die den heiligen Weg entlang zogen, aber sie werden mehr. Sie kommen aus dem Süden und dem Westen, wandern langsam, stetig, mechanisch. Sie glauben, die Brücke sei eine heilige Stätte, geschaffen von ihnen selbst, vor unzähligen Zyklen. Und warum? Pilgern sie zur Brücke? Sie glauben, dass ihre Macht von ihr abhängt. Sie sagen, die Brücke sei das letzte perfekte Gleichgewicht zwischen Natur und Maschine, der genaue Ort, wo Bäume, Felsen, Wasser und Technik in vollkommener Harmonie stehen. Deshalb achten sie darauf, dass alles um sie herum so bleibt, wie es ist. Doch außerhalb dieser Zone, Lina stockte, senkte den Blick. Außerhalb zerstören sie alles. Elias sah sie an. Und du? Was ist deine Aufgabe? Ich warte auf Tiere, die den Übergang schaffen. Meistens sind es kleine Kreaturen, die aus deiner Welt in unsere stolpern. Ich helfe ihnen, sie zu verstecken, sie wieder zurückzuführen, aber bei dir, sie sah ihm direkt in die Augen, bei dir ist alles anders. Schweigen legte sich über sie, nur unterbrochen vom dumpfen Heulen des Windes, der über die Hügel fegte. »Du solltest dich ausruhen«, sagte Lina schließlich. »Wir brechen bei Tageslicht auf. Ich werde dich zu unserem Dorf bringen. Es ist sicherer dort.« Elias zögerte. Er wollte Fragen stellen. Viele Fragen. Doch seine Gedanken waren ein einziges Knäuel, verworren und voller Lücken. Er nickte. Die Nacht war unruhig. Geräusche, die Elias nicht einordnen konnte, hallten aus der Dunkelheit. Metallisches Kreischen, entferntes Rumpeln, ein hohles, pulsierendes Summen, das tief aus der Erde zu kommen schien. Am nächsten Morgen führte ihn Lina durch das weiße Dickicht. Der Schnee war hart und knirschte bei jedem Schritt. Die Sonne blieb hinter schweren Wolken verborgen, die Schatten der Bäume streckten sich lang und seltsam verzerrt über den Boden, als würden sie sich nach ihm ausstrecken. Sie gingen etwa 20 Minuten, bevor sich der Wald lichtete. Dann blieb Elias stehen. »Was ist das?« Vor ihm lag ein Dorf, wie aus einem Märchen oder einem Traum. Dutzende schmale Holzhäuser lehnten sich aneinander, verzweigt zwischen alten Bäumen. Ihre Dächer waren schräg, ihre Fenster schmal, viele der Bauten schienen in die Stämme hineingebaut worden zu sein. Dazwischen verliefen schmale Wege, Lichter brannten in gefrorenen Glaskugeln, die an Ästen hingen, und überall waren sie, Wesen mit Geweihen. Manche groß, andere klein, alt oder jung. Alle hielten inne, als sie Elias sahen. Ein tiefes Brummen erklang rechts von ihnen. Ein großer Mann mit breiten Schultern und einem Geweih, das sich wie ein knorriger Ast weit ausdehnte, trat auf sie zu. Seine Stimme war rau, aber fest. »Lina, du bist früh zurück. Ich habe jemanden mitgebracht, einen Menschen.« Der Mann musterte Elias, als wolle er seine Knochen durch die Haut hindurch zählen. »Ein Mensch also. Du hast zu einer gefährlichen Zeit den Übergang gewählt.« »Ich wusste das nicht«, stammelte Elias. »Ich wollte nur wissen, was jenseits der Brücke liegt.« »Neugier ist oft der erste Schritt ins Verderben«, sagte der Mann. »Doch du bist hier. Und solange du hier bist, trägst du Verantwortung, genauso wie wir.« Er wandte sich ab, nickte jedoch. »Mein Name ist Thorn. Komm mit. Wir werden sehen, was wir mit dir anfangen.« Während Lina ihn begleitete, hörte Elias leise Stimmen hinter sich. Kinder mit kleinen Geweihen starrten ihn mit großen Augen an. Manche flüsterten. Einer rief, »Hat er keine Angst?« Elias folgte Thorn durch das Dorf. Und während sie gingen, spürte er zum ersten Mal wirklich, dass er weit weg von allem war, was er kannte, und dass er die Brücke vielleicht nicht so einfach wieder zurück überqueren konnte. Die Welt der Maschinen wartete. Und die Welt der Geweihten war nun seine neue Realität. Doch unter der Oberfläche schien etwas zu brodeln. Das Dorf der Geweihten war still. Fast zu still. Selbst wenn Kinder durch den Schnee liefen, wenn Handwerker ihre Werkzeuge schwangen oder Wasser aus den steinernen Brunnen schöpften, etwas lag in der Luft, das jede Bewegung dämpfte. Es war keine Ruhe. Es war Erwartung. Elias lebte sich nur langsam ein. Zwar war er willkommen, doch er spürte, dass sein Dasein eine Art Fragezeichen in das Gleichgewicht dieser Welt warf. Als würde jeder Atemzug von ihm das fragile Gefüge zwischen Mensch, Natur und Maschine ein Stück mehr ausdehnen. Thorn behandelte ihn nicht wie einen Fremden, eher wie einen Gast, der jederzeit etwas Wertvolles zu verlieren hatte. Am dritten Morgen, nachdem Elias ins Dorf gebracht worden war, weckte ihn Lina mit ernster Miene. »Zieh dich warm an«, sagte sie. »Wir müssen los.« »Wohin?« »Beobachten.« Sie sprachen kein weiteres Wort, bis sie sich am Rand des Dorfes mit Thorn und einer kleinen Gruppe trafen. Jeder von ihnen war mit dicken Mänteln und gut getarnten Umhängen bekleidet, durchsetzt mit Zweigen, Rinde und Moos. Die Geweihe wirkten in diesem Moment nicht wie Schmuck oder natürliche Auswüchse, sie wirkten wie Waffen. »Du wirst sehen, was kommt«, sagte Thorn zu Elias. »Es ist besser, wenn du es mit eigenen Augen begreifst.« Sie zogen hinaus durch das verschneite Hügelland. Der Schnee knirschte kaum noch unter den Füßen, zu fest war er geworden in der ständigen Kälte. Die Luft war trocken und ein bleiches Licht fiel durch das dichte Geäst der Nadelbäume. Etwa eine halbe Stunde liefen sie, dann begannen die Stimmen zu flüstern. Die Gruppe verstummte fast gleichzeitig, als hätte ein stummer Befehl sie erreicht. Sie kletterten auf einen Hügelkamm und duckten sich hinter zerklüftete Steine. Thorn bedeutete Elias, zu ihm nach vorn zu kommen. »Schau dort hinunter«, sagte er leise. Elias kroch vorsichtig vor, bis er über die Kante spähen konnte. Unten, zwischen den Hügeln, zog sich ein seltsamer Pfad. Der Schnee war geschmolzen, als hätte ihn eine große Hitze versenkt. Der Pfad war nicht aus Erde, sondern aus schmutzigem, gefurchtem Metall und Schlacke. Und auf ihm bewegten sich Kreaturen. Es waren keine Tiere, keine Menschen. Es waren Maschinen. Drei von ihnen waren bereits zu sehen. Die erste war so groß wie ein Wohnwagen, aufrechtgehend, mit schlanken Gliedmaßen aus rostigem Eisen und glühenden Adern aus geschmolzenem Kupfer. Sie schleppte ein schweres, qualmendes Aggregat auf dem Rücken, aus dem schwarze Rauchwolken in den grauen Himmel stiegen. Die zweite war breiter, gedrungener. Sie hatte keine Beine, sondern bewegte sich auf einem Kettenfahrwerk. Ihre Oberfläche war von Schrammen übersät und aus ihrem Inneren zischte ständig Dampf, begleitet von einem rhythmischen Rattern. Die dritte war ein Gigant. Vier riesige Beine, stählerne Platten wie Rüstungen, ein Körper so groß wie ein Haus. Sein Kopf bestand nur aus einem glühenden, runden Auge, das langsam die Umgebung abtastete. »Was sind das für Dinger?« flüsterte Elias. »Pilger«, antwortete Lina hinter ihm, »Maschinen, die den Weg zur Brücke antreten. Es werden noch mehr folgen.« »Warum gerade jetzt?« »Weil es Winter ist«, sagte Thorn. »Nur wenn Schnee liegt, ist der Übergang zwischen den Welten möglich. Sie kommen, um ihre heilige Stätte zu besuchen und sie zu kontrollieren.« Elias beobachtete, wie weitere Maschinen hinter dem Hügel auftauchten. Manche rollten, manche krochen. Einmal huschte ein kleineres Wesen durch das Unterholz, kaum größer als ein Hund, doch mit metallischen Klauen und einem surrenden Rückgrat. »Was tun Sie, wenn Sie bei der Brücke ankommen?«, fragte Elias. »Manche bleiben dort, manche zerstören einfach nur, und andere verschwinden«, murmelte Lina. »Was meinst du mit verschwinden?« Sie schwieg. Weiter hinten begannen Mitglieder der Gruppe Notizen zu machen. Sie zeichneten die Schatten der Maschinen, vermaßen ihre Bewegungen, markierten die Richtung des Windes und die Lage der umliegenden Felsen. »Sie glauben, die Maschinen achten auf jedes Detail«, erklärte Lina. »Bäume, Steine, Schatten. Die Welt muss für sie perfekt sein, sonst flippen sie aus.« Elias spürte einen Druck in seiner Brust. Die Vorstellung, dass diese Kreaturen nicht einfach nur wanderten, sondern nach einem Plan vorgingen, war beunruhigend. Maschinen mit Glauben, Maschinen mit Ritualen. »Und wie oft kommen sie?« »Einmal im Jahr, manchmal mehr. Aber nie weniger. Immer im Winter.« »Und wie viele?« »Zu viele, um sie alle aufzuhalten.« Eine Zeit lang sagten sie nichts. Der Wind blies leise über die Hügel, trug Aschepartikel von einem weit entfernten Feuer herüber. »Wir haben Berichte bekommen«, sagte Thorn schließlich. »Ein kleiner Hof im Osten. Maschinen haben ihn niedergewalzt, alles zerstört. Drei Tote.« Elias schluckte schwer. »Und Sie haben dort einen Stützpunkt errichtet?« Thorn nickte. »Eine Raststätte oder ein Sammelpunkt. Wir wissen es nicht genau, aber das ist der Grund, warum du hier bist.«
»Ich? Warum ich?«
»Ein Mensch hat uns schon einmal geholfen. Vor vielen Jahren. Er kannte die Schwächen der Maschinen. Du könntest das auch tun.« Elias sah ihn an. »Ich bin kein Krieger. Ich weiß nicht mal, wie ich hier gelandet bin. Aber du bist hier. Und das genügt vielleicht schon.« Dann fiel Thorn verstummt. Die Pilger der Maschinen bewegten sich weiter durch das Tal, als wären sie Teil einer uralten Prozession. Der Boden vibrierte unter ihren Schritten, und während Elias ihnen zusah, fühlte er es zum ersten Mal: den unaufhaltsamen Marsch einer fremden Macht. Seelenlos, unverständlich und doch religiös in ihrer Zielstrebigkeit. Die Maschine betete. Und sie betete aus Metall, Rauch und Feuer. Und sie kamen näher, Schritt für Schritt, Jahr für Jahr. Der Winter war ihre Zeit. Der Himmel war bleigrau, als sich die Gruppe zur Abreise versammelte. Kein Windhauch bewegte die kahlen Äste der umliegenden Bäume und der Schnee lag reglos wie ein Leichentuch über dem Land. Die antlertragenden Bewohner des Dorfes hatten sich in kleine Gruppen aufgeteilt, jede mit einem eigenen Ziel, einem eigenen Plan. Heute würde nicht nur beobachtet werden. Heute würden sie handeln. Thorn hatte am Vorabend eine Entscheidung getroffen und niemand hatte ihm widersprochen. Der Bericht über den zerstörten Bauernhof war wie ein Nagel im Fleisch des Widerstands gewesen. 3 Tote, kein Mitleid, keine Warnung. Nur verbrannte Erde und Maschinenrauch. Wenn wir nichts tun, hatte er gesagt, wird es morgen euer Zuhause sein. Nun stand Elias mit Lina an der Seite einer kleinen, entschlossenen Truppe. Sie trugen dunkle Umhänge, getarnt mit Moos und trockenen Blättern. Ihre Waffen waren primitiv. Äxte, Sägen, selbstgeschnitzte Speere, doch ihre Entschlossenheit war glühend. Elias hatte einen leichten Panzer aus gehärtetem Holz erhalten, der über seinen Schultern ruhte. Um seinen Hals hing ein kleiner Beutel mit Erde aus dem heiligen Boden, wie man ihm erklärt hatte. Ein Schutz, sagten sie, auch wenn Elias nicht ganz verstand, wovor. Lina war direkt neben ihm. Sie wirkte ruhig, aber ihre Augen flackerten wachsam. Was genau ist der Plan? Fragte Elias, während sie sich durch ein von Büschen gesäumtes Tal schlängelten. Wir fällen den Baum, antwortete sie knapp. Welchen Baum? Den großen Rotkiefer an der Kante der Mine. Wenn er fällt, reißt er das Gerüst mit, das die Maschinen über das Loch gespannt haben. Mit etwas Glück stürzt ein Teil der Mine ein. Und wenn nicht, dann sind wir tot. Elias nickte stumm. Sie erreichten nach etwa einer Stunde Marsch das Zielgebiet, eine felsige Anhöhe mit Blick auf die Mine. Das Gelände darunter war erschreckend. Ein riesiges Loch war in den Boden gerissen worden, umgeben von metallischen Stegen und Kränen, aus denen schwarzer Rauch aufstieg. Das Eis um die Mine war geschmolzen, der Schnee durch Hitze und Ruß geschwärzt. Maschinen bewegten sich langsam über die Plattformen. 2 waren humanoid, groß und klobig, mit Armen aus rotierenden Werkzeugen und Gesichtern, die nur aus blinkenden Lichtfeldern bestanden. Eine andere, kleinere, bewegte sich spinnenhaft und trug etwas auf dem Rücken, das aussah wie eine zitternde Energiekapsel. Was tun wir, wenn sie uns bemerken? Flüsterte Elias. Laufen, sagte Thorn, der sich ihnen angeschlossen hatte. Laufen und hoffen, dass der Schnee ihre Beine langsamer macht als unsere. Sie krochen durch die niedrigen Sträucher, bis sie den mächtigen Baum erreichten. Eine alte Rotkiefer, deren Wurzeln tief in den gefrorenen Boden griffen. Der Wind kommt von Osten, murmelte Thorn. Wir schneiden auf der Westseite. Wenn wir es richtig machen, fällt er genau in die Mitte der Plattform. Elias griff mit klammen Fingern die Säge. Die Arbeit begann. Stunde um Stunde bearbeiteten sie den Stamm. Immer wieder mussten sie pausieren, stillhalten, wenn unten in der Mine metallisches Knirschen und das rhythmische Zischen der Maschinen lauter wurde. Jeder Ton, jeder Laut schien wie ein Messer in der Spannung zu schneiden. Sie waren beinahe fertig, als es passierte. Ein hoher, klagender Ton durchbrach die Luft. Ein Alarm. Elias blickte auf. Eine der Maschinen hatte den Blick gehoben und sie sah direkt zu ihnen hinauf. Organismen erkannt, ertönte eine Stimme, trocken und mechanisch. Ein Flammenstrahl zuckte durch die Luft. Schnee verdampfte mit zischendem Geräusch. Jetzt, brüllte Thorn. Bringt den Baum zu Fall! Elias und Lina setzten gemeinsam die letzten Schnitte. Holz splitterte, der Stamm ächzte. Dann begann der Baum zu kippen. Zuerst langsam, dann immer schneller. Mit einem donnernden Krachen schlug er ein. Die Mine erbebte. Metall knirschte. Ein Steg brach, riss eine Maschine mit sich. Das Geräusch, als die Struktur einbrach, war wie das Stöhnen eines sterbenden Riesen. Ein zweiter Baum, von einer anderen Gruppe gefällt, krachte aus der gegenüberliegenden Richtung herab. Er traf einen Kran, der ächzend zur Seite fiel und seine stählerne Last in das Loch riss. Eine Explosion folgte. Rauch stieg auf. Rückzug! Rief Thorn. Sie rannten. Elias spürte seine Lungen brennen, spürte, wie Schneeklumpen in seine Stiefel drangen. Ein weiterer Feuerstoß verfehlte sie nur knapp. Eine Maschine kletterte keuchend den Hang hinauf, ihr Oberkörper funkelte in grellem Orange, ein Rohr an ihrem Arm begann zu glühen. Thorn warf sich gegen das Wesen, rammte sein Geweih in den Körper der Maschine. Öl spritzte. Das Wesen kippte zurück. Lina zog Elias den Hang hinunter, durch den Wald, über zugefrorene Flussläufe, durch Dornengestrüpp. Sie rannten, bis sie nicht mehr konnten. Dann krochen sie. Dann stolperten sie weiter. Und als sie endlich wieder das Dorf erreichten, standen die Wachen bereits bereit. Sie hatten es geschafft. Die Mine war zerstört, die Maschinen geschwächt. Aber der Preis war spürbar. Elias war blutverschmiert, erschöpft. Lina zitterte, ihre Haare voller Ruß. Und Thorn hatte Brandwunden an beiden Armen. Die Nacht war still, als sie am Feuer saßen. Niemand sprach. Doch in der Dunkelheit, hinter der Grenze des Lichts, schienen Schatten zu lauern. Und Elias wusste, das war nicht das Ende, nur der erste Gegenschlag. Und in den rauchenden Ruinen der Mine, da würde sich der Zorn der Maschinen erst noch entfalten. Der Rauch aus den Überresten der Mine hatte sich gelegt, doch der Geruch von verbranntem Metall und Ruß hing noch tagelang in der Luft. Die Bäume in der Umgebung wirkten dunkler, als hätte die Explosion selbst ihre Nadeln getrübt. Die Stille, die einst über dem Tal gelegen hatte, war zurückgekehrt, aber sie fühlte sich anders an. Unnatürlich, erwartungsvoll. Im Dorf kehrte der Alltag nur zögerlich zurück. Die Antlermenschen arbeiteten schweigend. Die Kinder spielten nicht mehr auf den Wegen zwischen den Holzhütten. Es war, als hätte der Angriff auf die Mine das Gleichgewicht der Welt aus dem Lot gebracht. Und alle warteten nun auf eine Reaktion. Elias verbrachte die Tage nach dem Angriff in einer seltsamen Zwischenwelt. Einerseits fühlte er sich als Teil dieser Gemeinschaft, eingebunden, akzeptiert. Andererseits wuchs in ihm ein Drängen, eine Unruhe, die nicht mehr zu ignorieren war. Er wollte zurück. Zurück zu seiner Welt. Nicht, weil er die andere Seite ablehnte. Im Gegenteil, er hatte begonnen, sich hier zu Hause zu fühlen. Doch es gab Dinge, die er zurückgelassen hatte. Fragen, die ihn nagten. Und die leise Stimme in seinem Kopf, die ihm zuflüsterte, dass er nicht hierher gehörte. Eines Morgens, als das erste Licht blass über die Hügel kroch, stand er mit Lina am Rand des Dorfes. Der Wind war schwach, der Schnee hatte sich über Nacht erneuert. Eine feine, glitzernde Schicht bedeckte den Pfad. »Es ist Zeit«, sagte Elias. Lina sah ihn lange an. Sie hatte es gewusst. Seit Tagen hatte sie gespürt, dass es auf diesen Moment hinauslaufen würde. Doch ihr Blick war weder enttäuscht noch zornig, nur still. »Ich bring dich zur Brücke«, flüsterte sie. Sie gingen schweigend. Milo war in Elias Gedanken. Sein Hund hatte ihn so oft zu dieser Brücke begleitet. Und nun war er auf der anderen Seite, wartete vielleicht, spürte vielleicht, dass etwas fehlte. Der Weg war lang, doch vertraut. Die Bäume neigten sich über den Pfad, als wollten sie ihn aufhalten. Die Felsen warfen ihre Schatten seltsam schief über den Schnee. Als sie die Brücke erreichten, blieb Elias stehen. Sie lag da wie immer. Ein einfacher Bogen aus Stein, von Schnee bedeckt, über dem ruhig fließenden Fluss. Doch sie wirkte leer. »Was, wenn es nicht funktioniert?«, fragte er. Lina schwieg einen Moment, dann sagte sie, »Dann bist du trotzdem mutig gewesen.« Elias trat auf den ersten Stein. Die Kälte war sofort spürbar. »Ich werde wiederkommen«, sagte er, ohne sich umzudrehen. »Ich weiß«, sagte Lina. Er ging, Schritt für Schritt. In der Mitte der Brücke erhob sich ein kalter Wind, der ihm die Luft abschnitt. Er blinzelte, kämpfte sich durch das eisige Zischen hindurch, und als er die andere Seite erreichte, stand er auf der alten Lichtung. Der Schnee war anders. Er war weicher, dünner. Die Felsen lagen an ihren alten Plätzen. Der große Baum wirkte kleiner, fast schmächtig. Elias drehte sich um. Die Brücke war da. Doch Lina war nicht zu sehen. Er lief zurück, trat wieder auf die Brücke, erreichte die Mitte. Nichts. Keine Veränderung, keine Kälte. Nur Stein. Er überquerte sie noch einmal. Und noch einmal. Doch es war, als hätte jemand das Tor zwischen den Welten zugeschlagen. Die Brücke war nur noch eine Brücke. Und Elias war allein. Der Rückweg in seine Welt fühlte sich leer an. Er wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war. Als er sein Elternhaus erreichte, wurde er mit Unglauben empfangen. Milo bellte und sprang an ihm hoch, unbändig vor Freude. Aber alles andere war seltsam vertraut. Seine Eltern weinten. Doch für sie war nur ein Tag vergangen. Elias sprach nicht viel. Wie sollte er auch? Wer würde ihm glauben? Und doch konnte er die andere Welt nicht vergessen. Die Brücke, die Maschinen, das leise Summen in der Luft. Und Lina, vor allem Lina. Die Tage vergingen, dann Wochen. Der Schnee verschwand. Frühling kam. Elias ging immer wieder zur Brücke. Er saß dort, mit Milo an seiner Seite, starrte auf die Steine, den Fluss, den Wald. Nichts geschah. Doch er wartete. Denn irgendwo, tief in seinem Innern, wusste er, die Trennung war nicht für immer. Die Welten lagen nicht so weit auseinander, wie es schien. Und wenn der Schnee wieder fiel, wenn der Winter zurückkehrte, würde der Pfad sich vielleicht erneut öffnen. Und Elias würde bereit sein. Die Jahreszeiten zogen über Elias hinweg wie flüchtige Gedanken. Der Frühling verwandelte das Land, doch er brachte ihm keine Ruhe. Der Sommer legte sich wie eine trügerische Wärme über die Felder, ließ Blumen blühen und Kinder lachen. Doch in Elias Innerem war es weiter Winter. Die Welt, aus der er zurückgekehrt war, verfolgte ihn. Nicht durch Albträume, sondern durch Erinnerungen, die zu lebendig waren, um sie zu ignorieren. Immer wieder kehrte er zur Brücke zurück, begleitet von Milo, der sich jedes Mal aufgeregt durch das Unterholz schnüffelte, als suche er einen verlorenen Pfad. Doch die Brücke blieb nur das, was sie nun war. Ein Stück Stein über einem schmalen Fluss. Mit dem Herbst kam die Hoffnung. Die Luft wurde wieder kälter, die Blätter fielen, und Elias begann, jeden Tag auf den Wetterbericht zu starren. Es musste schneien. Es musste endlich wieder schneien. An einem Abend Ende November, der Himmel war bleigrau und schwer, sah Elias die ersten Flocken fallen. Zunächst zögerlich, dann dichter. Der Schnee blieb liegen. Zuerst auf den Dächern, dann auf den Straßen und schließlich auch auf den Wegen am Waldrand. In dieser Nacht schlief Elias kaum. Als er am Morgen aufwachte, war die Welt weiß. Vollständig. Er packte eine Tasche mit Proviant, zog sich dick an, rief Milo zu sich und zögerte dann. Er streichelte seinem Hund über den Kopf. »Diesmal bleibst du hier, ja? Ich komme zurück und vielleicht bringe ich jemanden mit.« Milo winselte leise, doch blieb brav auf seiner Decke liegen. Elias trat hinaus in die kalte Luft. Die Reise zur Brücke fühlte sich anders an als sonst. Der Schnee dämpfte jeden Schritt, schluckte jedes Geräusch. Die Welt war seltsam still, als würde sie ihn beobachten. Er folgte genau dem Weg, den er kannte. Vorbei an den alten Feldern, hinein in den verschneiten Wald, dann am Fluss entlang. Keine Menschenseele weit und breit. Nur er und das pochende Gefühl in seiner Brust, das ihn trieb. Als die Brücke endlich vor ihm lag, hielt er den Atem an. Sie war wieder so, wie er sie kannte. Von einer dünnen Schneeschicht bedeckt, still, unberührt. Keine Spuren, kein Wind. Langsam trat er auf sie zu. Und diesmal hatte er ein Ziel. Er wollte Lina zurückholen oder sie besuchen oder einfach nur wissen, ob sie noch da war. Er überquerte die Brücke, Schritt für Schritt. Die Mitte kam näher. Die Kälte wurde beißend. Der Wind drehte. Und dann war er da. Mit einem Mal spürte er, wie sich etwas veränderte. Er stolperte und fand sich auf der anderen Seite wieder, aber nicht auf seiner Lichtung. Die Welt war wieder spiegelverkehrt. Die Hügel standen falsch, die Bäume hatten andere Formen. Die Luft roch nach Harz und Rauch. Elias lächelte ungläubig. Es hatte funktioniert. Ein Rascheln ließ ihn herumfahren. Da saß sie, auf einem Ast direkt über ihm. Lina. Sie trug denselben türkisfarbenen Pullover, ihre Haare waren im Wind zerzaust und ihre Geweihe glänzten matt im fahlen Licht. Sie blickte ihn an, erst überrascht, dann lachend. »Du bist wieder da«, sagte sie. Elias grinste, obwohl ihm Tränen in die Augen stiegen. »Ich hab's versprochen.« Sie sprang vom Ast, landete weich im Schnee. »Du hast verdammt lang gebraucht.« »Ich war gefangen in meiner Welt.«
»Dann bist du jetzt wieder frei?«
Er zögerte. »Ich bin gekommen, um dich zu holen, nur für einen Besuch. Du musst meine Welt sehen. Ich will dir Weihnachten zeigen, die Lichter, das Essen, den Trubel und du sollst Milo treffen.« Lina runzelte die Stirn. »Deine Welt ist gefährlich.« »Ich werde auf dich aufpassen«, sagte Elias. »Ich verspreche es.« Sie schwieg lange, sah an ihm vorbei, zur Brücke, dann nickte sie. »Na gut, zeig mir dein Weihnachten.« Hand in Hand gingen sie zurück zur Brücke. Die Luft war klar. Der Schnee glitzerte. Elias spürte, wie sein Herz raste. Doch während sie die Mitte der Brücke erreichten, drehte der Wind erneut. Er blinzelte. Und in einem einzigen Moment wurde Lina aus seiner Hand gerissen. Er taumelte vorwärts, fiel auf die Knie. Die andere Seite war leer. Die Brücke war wieder nur eine Brücke. Und Lina war nicht mehr da. Elias starrte zurück. Schnee rieselte von den Ästen. Seine Hand war leer. Und der Winter hatte ihn erneut betrogen. Der Aufprall auf der anderen Seite war hart. Elias stürzte vornüber in den gefrorenen Boden der Lichtung und blieb einige Sekunden benommen liegen. Seine Hände zitterten, sein Herz schlug wild gegen die Rippen. Er rappelte sich auf, schüttelte den Schnee von seiner Jacke und drehte sich sofort um. Die Brücke lag still und schneebedeckt hinter ihm, als sei nie etwas geschehen. Doch Lina war nicht da.
»Lina!«
rief er. Seine Stimme hallte über die verlassene Lichtung hinweg. Keine Antwort. Er rannte zurück auf die Brücke, stapfte über seine eigenen frischen Spuren, erreichte die Mitte. Doch diesmal war da kein Umschlag, keine Verwandlung, kein Rauschen in den Ohren, kein Brennen in der Luft, nur Kälte, nur Stein.
»Nein«,
flüsterte Elias. Er lief wieder zurück, versuchte es erneut, noch einmal, noch schneller. Er schloss die Augen, konzentrierte sich, dachte an den Moment, als sie zusammen über das Eis gelaufen waren. Aber als er sie wieder öffnete, stand er auf demselben Fleck. Die Lichtung war unverändert. Er schrie ihren Namen in den Wind, wieder und wieder, bis seine Stimme heiser war. Die Realität kroch langsam, aber unerbittlich in sein Bewusstsein. Die Brücke hatte ihn durchgelassen. Ihn allein. Lina war verschwunden. Zurückgelassen, verloren in der Welt jenseits der Schwelle. Elias taumelte von der Brücke, ließ sich in den Schnee fallen und starrte ins Nichts. Sein Atem dampfte in der Luft, während sich der Himmel über ihm verdunkelte. Die Dämmerung senkte sich wie ein Vorhang. Die Schatten der Bäume wurden länger, griffen nach ihm wie kalte Finger. Er wusste nicht, wie lange er dort lag. Vielleicht eine Stunde. Vielleicht auch zwei. Als er sich schließlich aufrappelte, war ihm, als hätte sich ein Teil von ihm gelöst. Etwas, das nicht mehr zurückkehren würde. Der Rückweg zur Stadt war zäh. Jeder Schritt schien ihn weiter von Lina zu entfernen. Der Wald war still, doch Elias spürte, dass ihn etwas beobachtete. Vielleicht die Erinnerung selbst, vielleicht die Kälte, die sich in seine Knochen fraß. Sein Elternhaus lag ruhig in der Abenddämmerung. Die Fenster warfen warmes Licht auf den Schnee. Drinnen wartete Milo. Als Elias die Tür öffnete, sprang der Hund auf, winselte freudig und drückte sich an seine Beine. Elias umarmte ihn fest. Doch seine Gedanken waren bei einer anderen. In den folgenden Tagen sprach er kaum. Seine Eltern merkten, dass etwas nicht stimmte, doch sie fragten nicht. Und Elias konnte nicht antworten. Er verbrachte die Abende am Fenster, sah hinaus in die dunkle Landschaft, wo der Schnee langsam zu tauen begann. Er dachte an Linas Blick, an ihre Stimme, an den Moment, als sie seine Hand gehalten hatte, und an den Wind, der sie ihm genommen hatte. Die Brücke war nun wieder nur eine Brücke. Kein Portal, kein Übergang, nur kalter Stein über einem unscheinbaren Fluss. Doch Elias konnte nicht loslassen. Er kehrte jeden Tag dorthin zurück, setzte sich auf das kalte Mauerwerk und wartete. Auf ein Zeichen, auf Schnee, auf einen Flackern im Nebel, der vielleicht bedeutete, dass es noch nicht vorbei war. Die Welt um ihn herum ging weiter. Doch für Elias war etwas stehen geblieben. Ein Winter ohne Ende. Ein leiser, schmerzlicher Verlust, der wie ein Echo durch seine Gedanken hallte. Lina war dort draußen. Irgendwo. Und er würde sie nicht vergessen. Nicht morgen, nicht in einem Jahr. Nie. Der Winter war längst gegangen. Doch Elias trug ihn weiterhin in sich. Die Sonne stieg nun früher. Das Gras kehrte auf die Felder zurück und der Fluss unter der Brücke floss wieder frei. Aber für Elias hatte sich nichts verändert. Nicht wirklich. Er kehrte fast täglich zur Brücke zurück, manchmal früh am Morgen, wenn der Nebel noch über dem Boden lag, manchmal spät am Abend, wenn das Zwielicht die Welt in aschgraue Farben tauchte. Milo begleitete ihn oft, trottete ruhig neben ihm her. Der Hund bellte nicht mehr wie früher, schnüffelte nur gelegentlich an alten Spuren, die längst vom Tau verschwunden waren. Auch er schien zu ahnen, dass ihr Ziel nicht mehr dieselbe Bedeutung hatte wie einst. Elias setzte sich dann auf die niedrige Mauer der Brücke, ließ die Beine baumeln, blickte auf das Wasser unter sich, auf das Spiegelbild eines jungen Mannes, der nicht mehr derselbe war, der er einmal gewesen war. Er sprach selten. Und wenn, dann sprach er leise, flüsterte ihren Namen in der Hoffnung, dass der Wind ihn aufnehmen und über die Grenzen der Welt tragen würde. Lina. Aber die Luft blieb stumm. Mit der Zeit wich die Hoffnung der Routine. Es war kein aktives Warten mehr, sondern ein fester Bestandteil seines Lebens. Die Brücke wurde zu einem Ritual, zu einem Ort des Gedenkens. Er begann, kleine Zeichen zu hinterlassen. Eine geschnitzte Holzfigur, die er in einer Nische des Brückenbogens versteckte. Einen Zettel mit einem gezeichneten Fuchs, weil Lina einst von solchen Tieren erzählt hatte. Ein eingerolltes Stück Rinde mit dem Wort »bald darauf«, das er unter einem Stein platzierte. Niemand bemerkte sie. Nur Elias. Und vielleicht etwas anderes. Denn manchmal, wenn er sehr früh kam, fand er Spuren. Winzige Fußabdrücke im feuchten Gras. Kreise, Kreise. Im Schlamm, als hätte jemand barfüßig dort gestanden. Und einmal, nur ein einziges Mal, ein einzelnes Blatt in der Form eines Geweihs, mitten auf der Brücke. Obwohl weit und breit kein Baum diese Art trug. Sein Herz schlug schneller in diesen Momenten. Doch es blieb dabei. Keine Stimme, kein Flackern, kein Zeichen, das über Zufall hinausging. Die Monate vergingen. Im Juli sprach Elias kaum noch mit seinen Eltern. Sie beobachteten ihn mit Sorge, doch er ließ keine Nähe zu. Nur Milo war noch seine Konstante. Als der Herbst kam, wurde seine Hoffnung wieder stärker. Die Nächte wurden länger, der Boden feuchter, der Nebel dichter. Und als schließlich der erste Frost das Gras bedeckte, wagte Elias es, ein Lächeln zuzulassen. »Bald«, flüsterte er, »bald wird es wieder schneien.« Der Tag, an dem die ersten Flocken fielen, war ein stiller Sonntag. Elias hatte kaum geschlafen. Er stand früh auf, zog sich an, trat hinaus in die Kälte. Es schneite nur leicht. Noch blieb nichts liegen. Aber es war der Anfang. Er ging den vertrauten Weg. Die Felder lagen grau und braun. Der Fluss war nur noch ein schmaler Streifen zwischen zwei Eisrändern. Die Brücke wirkte wie immer. Doch Elias konnte das Flüstern in der Luft spüren. Ein leiser Ton, fast wie das Summen alter Kabel oder das Atmen von etwas Großem im Hintergrund. Er trat auf die Brücke, machte drei Schritte, dann vier, blieb in der Mitte stehen. Die Luft war still. Er wartete und wartete. Doch es passierte nichts. Noch nicht. Also drehte er sich um, ging langsam zurück, setzte sich in den Schnee am Rand des Flusses und ließ sich von den Flocken bedecken. Seine Gedanken wanderten. Zurück zu jenen Tagen in der fremden Welt. Zu Lina, die ihn unter den Bäumen geführt hatte. Zu Thorn, der trotz aller Härte ein Herz für ihn gezeigt hatte. Zu dem riesigen Baum, den sie gemeinsam gefällt hatten. Und zu dem Moment, in dem sie sich die Hand gereicht hatten, mitten auf der Brücke. »Ich werde warten«, sagte Elias leise, »solange es sein muss.« Der Schnee fiel weiter, und irgendwo, vielleicht nur einen Hauch entfernt, wartete jemand ebenfalls. Vielleicht. Der Winter war zurückgekehrt und mit ihm die Stille, die Elias in den vergangenen Monaten so sehr vermisst hatte. Es war diese besondere Art von Stille, die nicht leer war, sondern voller Erwartung. Die Luft war klar, fast gläsern, und jeder Laut, selbst das Knirschen seiner Schritte im Schnee, wirkte überdeutlich. Seit dem ersten Frost war Elias beinahe täglich zur Brücke zurückgekehrt. Er beobachtete sie bei Sonnenaufgang, im Nebel, bei Vollmond. Und nun, nach fast einem Jahr, war es wieder soweit. Der Schnee war hochgefallen in dieser Nacht. Die Bäume hingen schwer unter der weißen Last, der Fluss war zugefroren und die Welt wirkte wie eingefroren in einem einzigen Atemzug der Zeit. Elias hatte schlecht geschlafen. In seinen Träumen hatte er Lina gesehen, wie sie auf der anderen Seite der Brücke stand, barfuß im Schnee, ihre Augen hell vor Freude. Doch als er ihr die Hand reichen wollte, löste sie sich auf. Wie Nebel im Licht. Jetzt stand er wieder am Fuß der Brücke. Diesmal war alles anders. Er hatte keine Tasche dabei, keinen Mantel mehr über dem Mantel, keine Vorräte, nur das Notwendigste. In seinem Innern hatte sich eine Entscheidung geformt, leise, aber endgültig. Wenn der Übergang heute funktionierte, würde er bleiben. Er war nicht mehr derselbe Mensch, der im vergangenen Jahr durch Zufall in die andere Welt gestolpert war. Er hatte etwas zurückgelassen, ja, aber er hatte dort auch etwas gefunden, das in dieser Welt keinen Platz hatte. Lina. Ihre Stimme, ihre Augen, ihre Art zu lachen, wenn sie nicht lachen wollte, all das war in ihm geblieben, hatte ihn verändert. Er sah auf die Brücke. Der Schnee darauf war unberührt. Ein gutes Zeichen. Elias atmete tief ein. Die Luft war scharf und rein, schien sich direkt in seine Lunge zu brennen. Er machte den ersten Schritt, dann den zweiten. Er ließ den Blick nicht vom Boden ab. Er wollte es genau wissen, wollte sehen, ob seine Spuren wieder in der Mitte endeten. Fünf Schritte. Sechs. Der kalte Wind kam auf, so plötzlich, als hätte ihn jemand eingeschaltet. Er erreichte die Mitte. Die Kälte war anders hier, tiefer. Sie schien nicht nur auf seiner Haut zu liegen, sondern auch in seinen Gedanken. Dann geschah es. Ein Flackern am Rand seines Blickfeldes. Ein leiser Ton, wie das Klirren von Glas unter Wasser. Er hielt den Atem an. Ein letzter Schritt. Er blinzelte. Und die Welt wechselte. Der Himmel war dunkler. Die Bäume standen falsch. Der Schnee roch nach fremder Erde. Er war wieder da. Elias taumelte leicht, wie nach einem langen Schlaf. Doch er fing sich, sah sich um. Die Lichtung lag vor ihm, still und verlassen. Keine Spuren, keine Stimmen. Doch dann, ganz leise, hörte er es. Ein Knacken. Ein Zweig, der unter einem Fuß brach. Er drehte sich um. Und da war sie. Lina stand ein paar Schritte entfernt zwischen zwei Tannen. Sie trug einen neuen Mantel aus dunkelgrauem Fell. Ihr Haar fiel offen über die Schultern und ihre Geweihe glänzten leicht im diffusen Licht. Sie lächelte nicht. Noch nicht. »Ich wusste, dass du es noch einmal versuchst«, sagte sie. Elias antwortete nicht. Er trat nur langsam auf sie zu. »Ich habe gewartet«, flüsterte sie. Er blieb vor ihr stehen. »Ich auch.« Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen. Dann nahm sie seine Hand. Ihre Finger waren kalt, aber lebendig. »Willst du bleiben?« »Ja.« Sie nickte nur, zog ihn sanft in den Wald. Die Brücke verschwand hinter ihnen, als hätte sie nie existiert. Die Tage, die folgten, vergingen langsam. Elias lebte sich erneut im Dorf ein. Die Bewohner begrüßten ihn ohne Misstrauen, als wäre er nie fort gewesen. Die Maschinen hatten sich in den letzten Monaten kaum gezeigt. Vielleicht hatten sie die zerstörte Mine nie vollständig ersetzt. Vielleicht planten sie etwas Größeres. Aber in diesem Winter blieb es ruhig. Eines Abends, als der Wind durch die Bäume zog und die Sterne wie Eiskristalle am Himmel standen, saß Elias mit Lina am Feuer. »Ich dachte, ich hätte dich verloren«, sagte er. »Manchmal muss man sich verlieren, um den Weg zurückzufinden«, antwortete sie. Er sah in die Flammen und dachte an die Brücke. Er wusste, dass er nie wieder darüber gehen würde. Doch das war in Ordnung, denn er war dort, wo er hingehörte. Und irgendwo, tief in der verschneiten Welt, flackerte der Gedanke an einen anderen Winter, an einen Jungen mit einem Hund, an eine Brücke aus Stein und an ein Mädchen mit Geweih.